dieser Mann, der den Großteil meines Lebens, ja, also wirklich 17 Jahre plus die knapp 3 Jahre bis zur Verhandlung, ja, 20 Jahre meines Lebens, das Monster war. Ja, also er und die Taten sind so das, wovor ich am allermeisten Angst hatte in meinem gesamten Leben. Ich war wie als ob auf einmal das Bild vom Monster von ihm abfällt, als ob ich ihn vorher nicht als Menschen, als irgendwas sehen konnte, sondern ich habe immer nur das Monster gesehen, das Dinge mit mir tut, die nicht in Ordnung sind. Und plötzlich ist dieses ganze Bild abgefallen und ich konnte auf einmal, ja, diesen jämmerlichen kleinen Haufen vor mir sehen.
Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews von mir. Also ich werde interviewt von Lisa Sarah für ihren Podcast. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir nochmal mehr darüber, welche Folgen meine Entscheidung zur Anzeige hatten, ob ich es wieder machen würde und wie es war, meinen Eltern vom Missbrauch zu erzählen. Viel Inspiration beim Hören.
Also wie es bei mir dann weiterging, ist dann, dass ich im Nachhinein dann tatsächlich nochmal so, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr später, hat mich dann eine andere Kriminalhauptkommissarin kontaktiert, die dann meinen Fall bearbeitet hat. Also mein Fall wurde dann verschickt, weil es wird immer dort ermittelt, wo die Tat passiert ist. Und ich lebe aber nicht mehr dort, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Von daher, genau, wurde das quasi alles einmal verschickt und ich hatte ganz, ganz viel Glück. Und das ist auch schade, dass man überhaupt Glück haben muss in unserem Justizsystem, um Gerechtigkeit zu bekommen. Ich hatte ganz, ganz viel Glück, dass die Kriminalhauptkommissarin, die meinen Fall übernommen hat, langjährig ausgebildet ist. Also die ist, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hat sie mir erzählt, dass sie seit 35 Jahren nichts anderes tut, außer Sexualstrafdelikte.
Boah, krass,
Ja,
okay.
also ich hatte eine krasse Expertin, und die hat mich kontaktiert, und zwar super lieb und meinte nur, das ist super, das ist komplett freiwillig, aber wenn ich möchte, würde sie mich gerne nochmal vernehmen, aber mit Tonbandgerät. Ich so, oh, Tonbandgerät? Und weil sie würde gerne zwei, drei Detailfragen mehr oder anders stellen, die in der ersten Vernehmung so nicht gestellt worden sind, von denen sie glaubt, dass sie sehr, sehr wichtig sind, dass dann, also für die Staatsanwaltschaft, dass dann Anklage erhoben wird.
Okay.
Ne? Und das fand, also da habe ich einfach super Glück gehabt, dass da jemand ja quasi nochmal mehr Arbeitszeit reingesteckt hat und gemerkt hat, okay, hier fehlt was oder hier wäre noch was gut, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass angeklagt wird.
Wahnsinn.
Und das zum Beispiel einfach nur mal als Zahlen im Vergleich. Meine erste Vernehmung hat 3 Stunden gedauert, es sind 8 Word-Seiten rausgekommen, es war ultra anstrengend und scheiße für mich. Und meine zweite Vernehmung, die hat eine halbe Stunde gedauert.
Also
Es
das
ging,
Videoding jetzt meinst du?
genau,
Okay.
also die Tonaufnahme
Krass.
hat nur eine halbe Stunde gedauert, und war relativ in Ordnung, ja, weil es war nur eine halbe Stunde und sie hat die Fragen gestellt, ich konnte einfach erzählen, ohne Pause, ohne irgendwas. Am Ende sind 27 PDF, 27 Seiten Gesprächsprotokoll draus entstanden.
Boah.
Die irgendein armer Mensch abtippen musste.
Ach, du Scheiße.
Ja.
Heftig.
Und da kann man sich mal vorstellen, wie viel Arbeit, also ich glaube tatsächlich, dass das einer der Hauptgründe ist, warum es nicht gemacht wird, weil es einfach super viel Arbeit ist, das am Ende abzutippen und vermutlich hat da keiner Bock drauf.
Ja.
Was super schade ist, weil, aber das wissen wir auch alle, Opferschutz ist bei uns in Deutschland leider, zumindest was das Thema Sexualstrafdelikte angeht, nicht besonders groß geschrieben.
Ja. Wahnsinn. Und aber bei der Tonaufnahme, da warst du dann alleine oder war da dann auch jemand dabei?
Da war ich alleine, ja.
Okay. Ja, das ist einfach unfassbar. Deswegen, also, ich muss sagen, ich kann das auch echt verstehen, ne? Wenn Frauen nicht zur Polizei gehen und keine Anzeige machen, ich kann es wirklich nachvollziehen, weil das einfach so kräftezerrend ist, das alles zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir danach ging, aber ich habe bei mir echt Tage, Wochen sogar gebraucht eigentlich, bis ich das wie so hab sacken lassen können. Also mich hat das einfach echt krass so, ja, hat echt so meine ganze Energie rausgezogen. Und es hat echt ewig lang angehalten. War das bei dir ähnlich? Also du hast jetzt bestimmt nicht irgendwie eine Woche später gesagt, ja, alles gut. Das hat doch Wochen, muss das doch gedauert haben, bis man das so sacken lassen kann, oder?
Das ist eine Mischung. Also einerseits tat es mir unglaublich gut, einfach darüber zu reden. Ja, also dass da jemand ist, der mir zuhört, dass das einfach rauskommt und einfach zu wissen, okay, jetzt geht's juristisch seinen Weg. Ja, also das war der Teil, der mir sehr, sehr gut getan hat. Klar war es super anstrengend, klar war es retraumatisierend. Und deswegen, ich stimme dir da voll zu, ich kann jede Frau verstehen, die sagt, sie hat da keine Kraft für. Ich ermutige aber auch alle Frauen, es zu tun, wenn sie das Gefühl haben, da Kraft für zu haben. Weil, und da auch wieder, da bin ich sehr idealistisch und sage, diesen Kampf, den führen wir ja nicht nur für uns alleine. Ja. Also es hängt ja, natürlich hängt es immer von den Faktoren ab, wie und was da passiert ist. Aber ganz speziell in meinem Fall zum Beispiel, ich war ein Kind, ich war ein kleines Mädchen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob oder wie viele andere Opfer es noch gegeben hat oder geben würde. Ja, also für mich war da ein ganz, ganz großer, und da lässt der Herr Freud grüßen, ne? Also da war für mich ein ganz, ganz großer Imperativ da, dass ich da etwas tun muss, weil ich mir selber als Mensch nicht verzeihen könnte, wenn weiterhin dieser Mann sein Unwesen treiben kann. Ja, wenn jetzt, wo ich mich stark genug fühle, wo ich überhaupt die Kraft habe, in Erwägung zu ziehen, anzuzeigen, es nicht tue aus, ich sag mal ganz platt, Bequemlichkeit oder Angst, dass andere Kinderleben zerstört werden.
Ja.
Das hätte ich mir, und das weiß ich, da kenne ich mich, das hätte ich mir noch mit 60 und mit 70 und kurz vorm Tod vorgeworfen. Und da habe ich gemerkt, und da ist es auch wieder weniger altruistisch, sondern da habe ich gemerkt, damit könnte ich nicht leben, wenn ich nicht alles probiert hätte, um andere Menschen zu schützen.
Ja, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Also da auch echt nochmal Hut ab, dass du da wirklich das alles so durchgezogen hast und zur Polizei gegangen bist und das alles so gut gemeistert hast. Und eine Sache noch, ich weiß nicht, ob du mir beantworten kannst, aber von der Anzeige bis zum Prozess, korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, aber hat das, glaube ich, 2 Jahre gedauert oder sowas? Ist das richtig?
2, 3 Viertel.
Und ich weiß, du bist jetzt kein Staatsanwalt oder sowas, aber weißt du, warum das so lange dauert? Mich hat diese Zahl nämlich im Podcast so ein bisschen zerstört, wo ich dachte so, was? Wieso dauert das so lange?
Habe ich auch tatsächlich auch mit der Kripo-Beamtin gesprochen und auch mit meiner Anwältin. Die Antwort ist leider total platt und easy. Die Akten stapeln sich bei der Staatsanwaltschaft. Also die Staatsanwaltschaften sind alle ultra überlastet. Wobei alles sehr verallgemeinert, aber viele sind, da liegt einfach sehr, sehr viel und dann wird priorisiert. Und dadurch, dass mein Fall so alt war, in Anführungsstrichen, hatte der jetzt nicht so eine Prio, wie, keine Ahnung, ein frischer Mord oder wo irgendwer in U-Haft sitzt oder so, okay. Also auch wieder ganz platt, ne? Aber einerseits hat er nicht so die Prio gehabt oder so zumindest die Einschätzung, Und andererseits war tatsächlich auch relativ viel Ermittlungsaufwand notwendig, weil der Fall so alt war.
Ja.
Also es mussten erstmal über alle möglichen Bundesländer hinweg Menschen wie nennt man das so schön, Amtsbeihilfe, also andere Polizeistationen überhaupt quasi mit involviert werden. Also wenn ich die Bundesländer mal zähle, ich habe in Rheinland-Pfalz angezeigt, da habe ich zu der Zeit gelebt. Der Fall ist aber in Niedersachsen passiert, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern, die beiden in Niedersachsen leben, die mussten quasi, also die wurden geladen. Meine Schwester, die in Berlin lebt, wurde geladen. Also die werden ja dann quasi immer von der Polizeistation bei sich vor Ort geladen. Das heißt, das geht quasi überall hin und her. Meine beste Freundin von damals, mit 8, die wurde geladen, die hat auch in Niedersachsen gelebt. Der Täter lebt in NRW, also in Nordrhein-Westfalen. Er wurde geladen, seine Söhne wurden geladen. Also weißt du, allein wenn du dir dieses Wirrwarr anhörst, versteht man, glaube ich, schon, okay, ja, das dauert halt seine Zeit. Und dann tatsächlich noch wurde auch, und das finde ich ziemlich, ziemlich cool, wurde eine unangekündigte Hausdurchsuchung bei ihm gemacht, die auch stark vorbereitet werden muss, ne? Also, dass sie da quasi den richterlichen Beschluss haben, dass die Polizei dann da auch an beiden Orten, also die haben quasi das Wohnhaus, also da, wo die wohnen, und deren Laden, haben die halt zeitgleich umstellt, um da eben, dass da nichts vernichtet werden kann und so weiter. Und das musste eben auch vorbereitet werden. Dann auch super goldig eigentlich. Ich habe mein MBA gemacht mit Ach und Krach während der Zeit. Und die Kriminalhauptkommissarin, die mich das zweite Mal eben nochmal vernehmen wollte, wusste das von meiner Mama. Also ich hatte noch 3 Monate bis zum Abschluss und sie wusste, weil sie mit meiner Mama gesprochen hat, dass ich eben noch den Abschluss machen werde und wollte mich nicht vor dem Abschluss einladen. Also sie hat quasi wirklich aus Rücksicht gewartet, weil sie gesagt hat, die 3 Monate hin und her machen jetzt keinen großen Unterschied, aber sie können einen Unterschied für den Abschluss machen. Ja, dass ich den dann vielleicht nicht packe, weil ich dann da bei dieser Vernehmung war oder weil es alles so stressig ist und ich dann irgendwie zurückgeworfen werde. Und deswegen quasi da nochmal kommen 3 Monate, die ich sehr klar erklären kann, dass sie mich dann eben erst danach kontaktiert hat, was ich super menschlich und super goldig finde.
Ja, absolut. Und bei dieser Hausdurchsuchung zum Beispiel, da hatten die ja, glaube ich, auch nur irgendwie kinderpornografisches Material nur von der Zeit tatsächlich auch gefunden, ne? Also dann gar nicht, also danach wirklich gar nichts mehr von dem Zeitraum, ne? Irgendwie so war das doch.
Genau, das war ziemlich krass, genau. Die haben, das war also wirklich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann zum ersten Mal gewehrt habe. Mit 14 habe ich mich zum ersten Mal dann getraut, ihm die Hand wegzuschlagen. Und ja, ab dem Zeitpunkt hat bei ihm anscheinend auch was Klick gemacht und es gab keine weiteren kinderpornografischen Materialien nach diesem Moment.
Ja. Wow. Und gehen wir nochmal ganz kurz, ich glaube, ich muss aus der Folge wahrscheinlich auch 2 schneiden, weil es noch etwas länger wurde, aber ist ja nicht schlimm. Gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Tag, als der Prozess war. Mit was für einem Gefühl bist du da morgens aufgewacht? Also mit was für einem Gefühl bist du da hingegangen? Ich kann mir das nämlich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Ich meine, jetzt warst du erwachsen, jetzt saßt du am längeren Hebel. Du wusstest, okay, heute ist es jetzt soweit. Ich habe fast 3 Jahre auf diesen Tag gewartet. Mit was für einem Gefühl bist du aufgestanden und mit was für einem Gefühl bist du hingegangen? Also warst du irgendwie, hattest du Angst oder hast du vielleicht auch ganz viel Mut verspürt? Also wie war das?
Fun Story, ich bin an dem Morgen aufgewacht und habe mich total entspannt gefühlt, also am ersten Prozesstag, und dachte, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas wird, also da war sowas von, irgendwas wird heute passieren, irgendwie stimmt hier was nicht, hier ist was nicht richtig. Ich glaube, ich sehe den heute nicht.
Also, hast du wirklich ein Gefühl gehabt?
Ich bin mit voller Leichtigkeit aufgestanden. Ohne Witz, ich bin schon am Abend vorher schlafen gegangen und hatte schon die Schlaftabletten, also ne, homöopathisch und so und pflanzlich, hatte ich schon dabei, weil ich wusste oder weil ich mir dachte, ich werde nicht schlafen können. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und dachte so, ich bin tiefenentspannt, irgendwas stimmt nicht. Und dann sind wir hin zum Prozess, also zum Gericht. Und also das kann man, also das klingt manchmal wie im
Film. Ich weiß, es jetzt kommt, ich kenne die Story, aber erzähl du es.
Wir sind erstmal dahin gekommen und die Gerichtssaaltür war zu. Und ich so, warum ist die Tür zu? Und wir wussten natürlich nicht, ob die jetzt zu ist, weil das noch geöffnet wird oder nicht. Und das war super irritierend. Und dann habe ich mich doch irgendwann getraut. Und dann meinte irgendwie mein Freund so, ja, öffne doch mal die Tür, guck doch mal rein. Ich so, okay. Habe ich reingeguckt und dann saßen da ein paar Menschen drin, aber da war quasi vorne auf dem Gerichtspodium niemand. Und ich dachte so, okay, dann warten die wohl. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Und dann haben wir quasi neben der Tür war da so eine Tafel. Und es war, ich weiß nicht noch, es war 10.30 Uhr. Ja, auf meinem Brief war ich für 10.30 Uhr als Zeugin geladen. So, und dann stand aber auf dieser Tafel 10 Uhr. Und ich so, warum steht da 10 Uhr, wenn in meinem Brief 10.30 Uhr stand? So, hä? Ja, wie im schlechten Film. Und dann hat es bei mir so ein bisschen Klick, Klick, Klick gemacht. Und dann dachte ich, shit, ich war als Zeugin geladen. Das bedeutet, wahrscheinlich hat es früher angefangen und um 10.30 Uhr sollte ich als Mensch sprechen. Ne? Das nochmal als Hintergrund. Ich wurde für den Tag wieder ausgeladen als Zeugin, weil ich doch nicht an dem Tag, sondern am zweiten Tag sprechen sollte. Mhm. Aber ich hatte mir eben die Uhrzeit 10.30 Uhr aufgeschrieben. Und ich wusste nicht, dass das Gericht früher anfangen würde, weil ich an allen Gerichtstagen dabei sein wollte. Und ich wusste aber nicht, wann es anfängt. Mhm. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es um 10.30 Uhr anfängt, weil es ja auf meinem Zettel so stand. Und naja, da ist super irre, bin ich halt nochmal rein und hab nochmal geguckt. Und dann saß vorne halt die Gerichtsschreiberin. Und dann bin ich mal so hinten und meinte so, Entschuldigung, hat das hier schon angefangen? Und dann guckt sie mich an und meint so, sind Sie die Frau Mühren? Ich so, ja. Moment, ich hol mal Ihre Anwältin. Ich so, was? Und dann saßen die halt alle hinten drin. Also es gibt quasi so richtig klischeehaft quasi hinten diesen kleinen Raum, wo in den ganzen Serien dann auch immer die Richter rauskommen. Mhm. Und da saßen die quasi sein Anwalt, meine Anwältin, die RichterInnen und der Oberstaatsanwalt. Und dann holte sie halt meine Anwältin raus und die Anwältin so, ah, Sie sind ja doch hier und ich wusste nicht, ob Sie doch zum ersten Tag kommen wollen oder nicht. Und ich so, ja, und was ist jetzt? Und sie so, ja, Moment. Und dann ist sie mit mir rausgegangen. Ist echt wie im schlechten Film. Ja. Und dann ist sie mit rausgekommen und hat mir erklärt, ja, der erste Gerichtstag ist vorbei. Ich so, wie, der ist vorbei? Das war eine halbe Stunde, wie kann der vorbei sein? Mhm. Und dann meinte sie so, ja, es wurde nur die Anklage verlesen, weil der Herr hatte einen Unfall und kann nicht kommen. Und ich so, wie, der hat einen Unfall? Wollt ihr mich hier gerade alle verarschen?
Ja, wirklich.
Und ja, dann hatte der halt einen Unfall und lag im Krankenhaus am Vortag. Also er wollte quasi am Vortag anreisen und hatte einen Unfall. Und natürlich der erste Gedanke, der bei uns allen kam, war, okay, der hat eine Feige, der wollte sich ums Eck bringen und hat's nicht gepackt.
Ja, aber war tatsächlich auch mein erster Gedanke, ja.
Mhm. Und dann war irgendwie so, ja, okay, kein Wunder. Also irgendwie wusste das Feld weiß ja immer Bescheid oder in der Systemik sagt man, das System weiß Bescheid und deswegen konnte ich so gut schlafen und deswegen war ich am Morgen so entspannt, weil alles in mir schon wusste, wir werden den heute nicht sehen.
Krass, ja. Da denkt man auch wirklich so, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Das kann einfach nicht wahr sein. Heilige Scheiße, ey. Unfassbar. Und dann hat das Ganze eine Woche später stattgefunden.
Genau.
Okay.
Und wie bist du alles nochmal?
Wie bist du dann mit dem Gefühl dahin?
Das war tatsächlich dann anders. Ja, das war dann das Gefühl, das ich an dem ersten Tag erwartet hätte. Also das war wirklich so nicht so gut geschlafen und am Morgen schon so, okay, jetzt ist Anspannung. Also meine Familie hat mich begleitet und mein Freund, da bin ich denen sehr, sehr dankbar für. Die haben alles in Bewegung gesetzt, dass ich da nicht alleine bin. Und dann sind wir quasi im gemeinsamen Auto halt hingefahren zum Gericht, so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und es war wirklich große Anspannung da.
Glaube ich.
Und ja.
Und
naja, und dann.
Ja. Nee, Entschuldigung, erzähl fertig.
Ja, und dann sind wir da quasi zu Gericht rein. Und dann, wirklich wie im Film, ist da dieser lange Gerichtsflur, dieser dreckige, hässliche Linoleumboden, diese hässlichen, dunklen Holzbänke an
genau
den Seiten.
Genau so
kann man
sich's vorstellen, ne?
Ohne Witz, ohne Witz. Irgendwer meinte schon, ey, Mai, verfilm das. Ich so, das glaubt mir keiner. Ja, und dann komme ich da halt hin und dann sehe ich quasi von der Rückseite, sehe ich den Mann halt schon. Na, also den nennen Onkel und wusste schon so, okay, ich habe keinen Bock mit dem zu reden, ich will den nicht sehen. Wir sehen uns dann nachher vor Gericht und es reicht mir. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe dann quasi, ne, wie man das so kennt, habe dann quasi so getan, als ob ich mit meinem Freund rede. Also ich habe dann halt mit ihm geredet, aber es war irgendwie vollkommen wirr.
Ja, ich weiß es.
Und dann ist quasi das passiert, womit ich halt im Leben nicht gerechnet habe. Also ich habe insgesamt 2 Jahre Psychoanalyse gemacht, also als Psychotherapie, und saß 2-mal die Woche 1 Stunde auf der roten Couch, genau genommen lag, also wirklich ganz, ganz klischeehaft rote Couch liegend und habe mit meiner Therapeutin wirklich über alles Mögliche gesprochen und alle meine Angstszenarien und Sorgen und dass er mich beleidigt und beschimpft oder wie sonst was und mich eine Lügnerin nennt oder einfach schweigt oder ich habe mir alle Szenarien ausgemalt und keine, also wirklich keines meiner Szenarien ist eingetroffen. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Und dann ist er halt tatsächlich um mich herumgegangen und ist vor mir auf die Knie gefallen.
Das habe ich in der Podcast-Folge auch gehört. Und ich finde das jetzt, wo ich schon wieder höre, schon wieder so krass einfach. Also, das ich habe das auch noch nie gehört von irgendwo.
Ich auch nicht.
Also echt, das war so, als ich das auch gehört habe, habe ich echt so diese Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte so, what? So, was? Mhm. Oder ich glaube, auf einem seiner Artikel auf der Website, da sind ja auch diese die Zeitungsartikel oder die dir eben veröffentlicht wurden, da steht, glaube ich, auch, dass er dich ja, und das erzählst du auch im Podcast nochmal, dass er dich auch am Ende, also nach dem Prozess dann umarmt hat, die du nicht erwidert hast, die Umarmung, aber er hat das gemacht und für dich war das wohl auch in Ordnung, so wie du das geschildert hast, aber dass er da vor dir auf die Knie gegangen ist, das ist einfach, das ist so krass und wie hast du da reagiert und was war da dein Gefühl? Also hast du irgendwie, was hast du da empfunden? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich hätte es mir vorher auch nicht vorstellen können. Das war irgendwie einmal alles. Also im ersten Moment erstmal vollkommenes Unverständnis, also wirklich so, was passiert dir gerade, ich bin im falschen Film, das kann nicht sein, ist das die Realität, kneif mich mal bitte wer. Und dann aber auch irgendwo so, also das war so als so dieses klassische Gedankenrasen, ne? Also keine Ahnung, wie viele Minuten da vergangen sind oder vielleicht nur Bruchteile von Sekunden, weil unser Hirn kann ja ziemlich schnell, wenn es will. Und das war... mein Freund stand hinter mir, da bin ich sehr dankbar für. Der hat mir, hat gemerkt, so, okay, hier passiert gerade was und hat mir einfach ganz, ganz liebevoll stärkende Hand so auf die Herzrückseite oder wer nicht so yogisch ist, zwischen die Schulterblätter gelegt und war, also es war für mich einfach ganz, ganz doll stärkend. Also der war quasi hinter mir, der war da. Und ich hatte, ja, da in dem einen Zeitungsartikel beschreibt der Reporter das auch ganz goldig, hatte quasi so eine Hand so vorne bei mir einfach so auf der Brust, also so, ne, so oberhalb vom Herzen, so quasi eine halbe Verschränkung, und habe quasi einfach mich selber gespürt. Ja, ich habe einfach erstmal, okay, was passiert hier gerade? Okay, er steht gerade quasi seine Schuld ein. Und zwar, und das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, ohne Gericht, also ohne, dass da irgendjemand drumherum ist, ne? Also das war nicht vor Gericht, vor den RichterInnen, sondern das war im Gerichtsflur. Sein Anwalt war nicht dabei, meine Anwältin war nicht da. Es saßen halt 2 Männer auf der Bank rum, von denen wir zu dem Zeitpunkt, also ich gehe davon aus, dass er es auch nicht wusste, niemand von uns wusste, dass das die Reporter sind, die dann sich die Finger wundgeschrieben haben. Und ja, mein Freund und ich glaube, meine Schwester und meine Mama waren gerade auf dem Weg. Also die sind noch auf Klo gegangen. Also wirklich ein Geständnis dessen, was er getan hat. Eine Entschuldigung, in Anführungsstrichen, ein um Verzeihung bitten für das, was er getan hat. ohne dass da groß Augen zuschauen, ohne dass er dazu gezwungen ist. Ja, das war für mich irgendwie so, okay, wow, krass. So, und dann ging...
erzähl das mal.
Und dann ging natürlich aber auch irgendwie das Kopfkino los, ne? Dann fängt auch das rationale Hirn an von mir, ja, aber was ist, wenn er jetzt nur so tut, als ob, und ich weiß nicht. Und dann habe ich einfach mal, und auch da wieder, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass ich da eben tatsächlich 2 und ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit hatte. Habe ich einfach mal gesagt, okay, danke Gehirn, danke, dass du das jetzt alles mit durchdenkst, aber mach jetzt mal aus, ich spüre jetzt nur. Ja, und habe gesagt, okay, ich versuche einfach mal zu fühlen, was da ist, wie fühle ich mich, wie fühlt sich das an, fühlt sich das aufrichtig an, was er da gerade tut.
Und?
Und das war, ich habe gespürt, dass es aufrichtig gemeint war. Ich habe plötzlich, also es war wirklich auch wieder wie im Film, also da würde im Film wahrscheinlich jetzt auch mal so ein Dü-dü-düm-Geräusch oder irgendwas kommen oder so aus How I Met Your Mother, so Shattering Glass, ja, so, dass dieser Mann, der den Großteil meines Lebens, ja, also wirklich 17 Jahre plus die knapp 3 Jahre bis zur Behandlung, ja, 20 Jahre meines Lebens, das Monster war. Ja, also er und die Taten sind so das, wovor ich am allermeisten Angst hatte in meinem gesamten Leben. Das war wie als ob auf einmal das Bild vom Monster von ihm abfällt, als ob ich ihn vorher nicht als Menschen, als irgendwas sehen konnte, sondern ich habe immer nur das Monster gesehen, das Dinge mit mir tut, die nicht in Ordnung sind. Und plötzlich ist dieses ganze Bild abgefallen und ich konnte auf einmal, ja, diesen jämmerlichen kleinen Haufen vor mir sehen. Krass. Diesen Mann, der aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht anders konnte, als sich an einem kleinen Mädchen zu vergehen.
Hast du geweint, als er vor dir auf die Knie gegangen ist?
Tatsächlich muss ich jetzt nachdenken. Ich kann es dir nicht mehr ehrlich beantworten. Da müsste ich in meine Notizen von damals nachschauen.
Okay. Wahnsinn.
Ja.
Also du hast auf jeden Fall gemerkt, dass er das... dass er das aufrichtig meint, die Entschuldigung.
Ja.
Hast du in dem Moment auch noch irgendwie Wut verspürt oder das in dem Moment tatsächlich nicht?
Es war einfach alles weg.
Okay.
Es war einfach... Es ist, ja, super schwer zu beschreiben. Vorher war ganz viel Wut da. Also man sagt ja, Wut ist die Emotion der Abgrenzung. Ja, es ist die Emotion, die auftritt, wenn ein Grenzübertritt geschieht. Und in dem Moment hat er quasi alle Grenzübertritte gestanden und sich dafür entschuldigt und gesagt, dass es ihm leid tut. Und in dem Moment, es war, als ob da auf einmal die ganze Wut, die ganze Aggression, dass es einfach auf einmal verpufft ist.
Wahnsinn. Und nach dem Prozess, was ich auch noch kurz während dem Prozess, da hatte, glaube ich, der Richter, als er dann das am Ende alles, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber als am Ende das dann alles nochmal irgendwie, als das Urteil gefällt wurde, hat er dann nicht auch irgendwas zum Täter gesagt, von wegen, sie brauchen sich nicht zu schämen, dass sie das getan haben, das ist eine Krankheit oder irgendwie sowas?
Genau, das fand ich auch super, super aufgeklärt. Also das ist... Auch da wieder, ich hatte unglaublich viel Glück. Ich habe von ganz, ganz anderen Gerichtsprozessen gehört, wo Frauen dann berichten, dass der Richter im Prozess angefangen hat, die Akte zu lesen. Und ich sage so, WTF, was soll die Scheiße?
Das ist mein Job. Es ist so hart.
Ja. Und mein Prozess war wirklich von A bis Z vorbildlich. Also ich habe so, so tolle, verständnisvolle Menschen gehabt. Ja, also auch der Richter, der war unglaublich aufgeklärt, auch was das Thema anging, und hat ihm dann tatsächlich, hat dann eben noch zum Thema Pädophilie was gesagt. Weil tatsächlich, also Pädophilie ist, wir haben ja ganz am Anfang über das ICD-10 gesprochen, über das International Classification of Diseases. Da steht Pädophilie als Krankheit drin. Es ist eine Krankheit, wenn man sich nur von Kindern angezogen fühlt. Also es geht hier, es geht, also es ist, wobei hier muss man auch unterscheiden. Es gibt Menschen, die können keine Bindung, keine Erregung, keine Sexualität zu erwachsenen Gleichaltrigen aufbauen. Ganz oft liegt dahinter, und auch hier wieder spannend, ein Trauma. Ganz oft liegt dahinter zum Beispiel Kriegstrauma oder selber missbraucht worden oder ähnliches oder irgendwelche anderen Störungen, dass ein Teil von ihnen immer noch in dem Alter ist.
Weißt du, ob das deswegen der Fall war?
Das weiß ich nicht, weil ich nie mit ihm, also darüber habe ich nicht mit ihm gesprochen. Und ich vermute, dass er es auch einfach selber nicht weiß.
Okay.
Genau, also das ist das eine, was man aber ganz klar unterscheiden muss von Macht. Also es gibt Menschen, die haben Sex mit Kindern oder tun Dinge mit Kindern einfach nur aus Macht. Einfach nur, weil sie sich dadurch gut fühlen, weil sie, keine Ahnung, ansonsten irgendwie nichts auf die Reihe bekommen oder ähnliches. Mhm. Also ein Pädophiler, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend zu verstehen, der liebt Kinder im wahrsten Sinne des Wortes. Pädophil. Er liebt Kinder. Ein Pädophiler würde niemals einem Kind ein Haar krümmen, ihm wehtun. Er glaubt, er tut was das Richtige. Er glaubt, er tut etwas Gutes. Er liebt das Kind wirklich. Das heißt, wir lesen öfter mal irgendwie in den Zeitungen, gerade in den Bildmedien etc., Pädophiler entführt Kind und tötet es. Hm. Das sind in der Regel nicht Pädophile. Das sind in der Regel die Machtmenschen. Also nur mal zum Verständnis, dass es da, das Feld ist riesengroß, es ist super weit. Ich habe mich ganz, ganz lange damit beschäftigt, um da auch einfach für mich zu verstehen, was ist da eigentlich geschehen und wie kann das sein, dass ein Mensch dann zum Beispiel, wie bei mir im Fall, einfach keine, also wirklich gar keine kinderpornografischen Materialien nach meinem Vorfall in Anführungsstrichen mehr auf seiner Festplatte hat. Ja, weil es gibt eben auch Menschen, die zum Beispiel auch da wieder zum Thema Pädophilie, die sich wirklich ganz speziell in ein Kind verlieben. Ja, die sich wirklich in ein Kind verlieben und wirklich glauben, sie lieben es. Ja, in ihrer Welt ist das so. In der Normwelt ist das krankhaft. Und das war bei mir wahrscheinlich der Fall. Ja, also die.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Also glaubst du, dass er, während er dir das angetan hat, wirklich der Überzeugung war, dass er dir nicht schadet? Also dass er sich nicht darüber bewusst war, dass er dir wehtut?
Das glaube ich, ja.
Wow. Okay.
Krass. Also auch da wieder, die meisten stellen sich Missbrauch und Vergewaltigung ganz doll, schmerzhaft und schlimm vor. Mhm. Ich möchte es nicht relativieren, aber er war immer der nette Onkel bei mir. Krass. Er war nett zu mir. Er hat, es ist Missbrauch, weil er mit mir sexuelle Dinge getan hat, ja, die man mit einem Kind nicht tut, die man mit Erwachsenen tut. Aber er war nie gewalttätig in dem Sinne. Er hat mich nie geschlagen. Es ist einfach, ja, also da einfach das Verständnis zu haben, er war tatsächlich sehr, sehr nett, was nichts entschuldigt. Aber da einfach nochmal, um vielleicht die andere Brille aufzuhaben, in seiner Welt hat er mir nicht wehgetan. In unserer Welt, wo ein Kind bestimmte Entwicklungsstadien macht und wenn bestimmte Dinge, gerade beim Thema Trauma spricht man von zu viel, zu schnell, zu plötzlich, ja, ist Sexualität einfach nicht das Thema, wenn man 8 ist. Zumindest nicht mit einem erwachsenen Mann.
Ja.
Ne? Und das ist dann das Traumatisierende.
Ja, Wahnsinn. Und wie ist es heute? Also hast du ihm verziehen heute? Oder wie ist das heute für dich?
Mhm. Ich diskutiere ganz, ganz oft über diese Worte. Mein Wording, was für mich sich stimmig anfühlt, ist, ich habe ihm vergeben.
Mhm.
Ja. Also ich entschuldige ihn nicht. Also die Schuld trägt er. Punkt. Mhm. Die kann ich ihm auch nicht abnehmen. Also kann ich nicht. Er hat etwas getan und er ist schuldig dessen. Und die kann und werde ich ihm nicht abnehmen. Aber ich kann ihm vergeben. Ich kann ihm als Menschen vergeben und sagen, es ist, wie es ist. Er hat es in Anführungsstrichen eingesehen. Er hat mir mehrmals zu verstehen gegeben, dass er alles tun wird, damit es mir besser geht. Ich habe ihm gesagt, dass ich möchte, dass er alles gesteht. Und das hat er getan.
Hat er denn vor Gericht irgendwie geweint oder sowas? Weißt du das?
Er hat geweint, ja. Ich überlege nur gerade, ob es vor Gericht war. Nee, vor Gericht war er tatsächlich komplett freeze. Also er hat die ganze Zeit nur auf den Boden gestarrt, auf seine Füße geguckt. Aber wir haben ein Mediationsgespräch gehabt nach dem Vorfall mit seinem Kniefall. Haben unsere AnwältInnen ein Mediationsgespräch vorgeschlagen und in dem Gespräch hat er geweint. Ja.
Wow, okay. Und aus der Sicht von dir jetzt als 29-Jährige, wie würdest du ihn als Person beschreiben? Also du hast zwar schon viel über ihn erzählt, aber was ist er für ein Mensch? Also so wie du ihn auch beschreibst, aus meiner Wahrnehmung jetzt, also wie er so aufgetreten ist, wäre das wahrscheinlich jemand, von dem man das von außen niemals denken würde, oder?
Ja, also einfach ein ganz, ganz armer Drops. Also es ist einfach ein Mensch, der einfach der nette Onkel. Also ist heute natürlich anders als früher. Also früher war er schon so auch der Coole und hat irgendwie, ne, auch rumgealbert mit den Kindern, auch im Umgang mit den Erwachsenen. War einfach der Kumpeltyp. Okay. Aber ich habe gesehen und gespürt, wie sehr er auch froh darüber war, also wirklich, dass er froh darüber war, dass jetzt das Gerichtsverfahren stattfindet und dass nicht nur ich mich die letzten Jahre gegrämt habe, sondern auch er, dass auch er die ganze Zeit Schiss hatte, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht, ja, und dass es vorbei ist.
Hat er sich zum Beispiel noch bei deinen Eltern oder sowas auch entschuldigt? Weißt du das?
Ja, hat er.
Okay. Mhm. Und noch, wir kommen auch gleich zum Ende, aber noch eine Frage, die mir auch gerade noch einfällt. Wann, zu welchem Zeitpunkt hattest du das deinen Eltern das erste Mal erzählt und wie haben die darauf reagiert?
Mhm. Zweigeteilt. Ich habe circa ein Jahr vor der Gerichtsverhandlung, also nee, ein Jahr vor der Anzeige, habe ich das meiner Mutter erzählt. Aber auch eher so unfreiwillig. Also ist dann irgendwie einfach rausgerutscht. Also ich hatte mich, mir ging es nicht gut und dann hat meine Mama gefragt, warum. Und dann hat sie ein paar Mal nachgebohrt und dann habe ich ihr halt einfach erzählt, so sehr, sehr kurz und knapp, was passiert ist. So, und da war sie sehr, sehr schockiert. Hat aber meinen Wunsch respektiert, dass ich da nicht weiter drüber reden möchte und auch nicht zur Polizei gehen möchte.
Mhm.
Mm. Und
wie hat sie darauf reagiert, das war? Ja.
Es war spannend, weil sie hat mir sofort geglaubt. Also sie war super, super sauer auf ihn und auch ja, da war auch ein Unverständnis da, warum ich ihr das nicht früher erzählt habe.
Mhm.
Aber auch wieder, und da muss man auch verstehen, meine Eltern sind Kriegskinder. Ja, also sie sind im Vietnamkrieg aufgewachsen. Und wir kennen das, viele wahrscheinlich von ihren Großeltern. Kriegsgeneration reagiert ein bisschen anders auf schockierende und traumatisierende oder vielleicht auch einfach nicht so schöne Ereignisse, nämlich mit, okay, weitermachen. Ja, also tatsächlich ist bis heute, sind regelmäßig die Tipps, die ich von meinen Eltern bekomme, ja, okay, und jetzt jetzt schau, dass es dir besser geht, schau, dass du es in der Zukunft besser machst. Also meine Mama war ist einerseits sehr, sehr bestärkend, hat mir geglaubt, hat gesagt, okay, wenn ich nicht drüber reden möchte, ist voll in Ordnung, dann soll ich einfach schauen, dass es mir gut geht und dass ich meinen Abschluss gut mache. So, weißt du? Genau. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie mit meinem Vater dann gesprochen hatte oder nicht, aber ich habe dann quasi nachdem ich angezeigt habe, habe ich dann nochmal mit meinen Eltern gesprochen.
Also deinem Vater hattest du das vor der Anzeige gar nicht mehr erzählt?
Mm-mm.
Okay, und wie hat...
Also jein. das ist alles, oh krass, schon so lange her. Das ist so zweigeteilt, weil ich habe den Tag der Anzeige da, also wirklich zum wo die Anzeige aufgenommen worden ist, da habe ich es meinen Eltern noch nicht erzählt. Aber dann zur Vernehmung musste ich oder sollte ich noch zum Beispiel Bilder mitbringen von ihm, um einfach abzugleichen, ob das denn der gleiche ist. Mhm. Ja. Und da hatte ich dann meine Eltern gebeten oder meine Mama gebeten, mir Bilder zu schicken aus den Alben. Und da hatte ich dann mit meinem Papa telefoniert. Und er hat mich, paradoxerweise hat mich quasi gefragt, ob ich das wirklich machen möchte, und hat mir quasi den väterlichen, gut gemeinten und, wie wir wissen, trotzdem schlecht gemachten Tipp gegeben, ob ich denn nicht doch das lassen möchte mit der Anzeige, weil das bringt ja nichts.
Das war tatsächlich bei meinem Vater auch die erste Reaktion, die er dann, die er dann nochmal geändert hat nach dem Tag, aber es war bei ihm auch die erste. Krass. Also wieso dachte dein Vater, also dass das nichts bringen würde, kann ich nicht ganz verstehen. Also dachte er, er kriegt keine Strafe oder dass das alles schon zu lange her ist? Oder warum war das, hat sich das seiner Meinung nach nicht mehr irgendwie gelohnt?
Tatsächlich wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Okay. Ne? Also wir haben, ich habe ja überhaupt keine Zeugen und Zeuginnen gehabt. Es ist so lang her, es war Aussage gegen Aussage. Rechtsverfahren, also Strafverfahren in Deutschland wegen sexueller Straftaten sehen sowieso ziemlich scheußlich aus. Ich vermute nicht, dass er die Statistik kennt, aber einfach, das ist einfach ziemlich sick. Und das ist ja für mich tatsächlich auch ganz, ganz lang der Grund oder einer der vielen Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, ich möchte und will nicht anzeigen. Weil ich einfach, die Statistiken, also ich habe mich sehr, sehr, sehr intensiv mit Statistiken auseinandergesetzt und gesehen, dass wie unglaublich oft eben so Aussage gegen Aussage Sachen dann einfach fallen gelassen werden. Teilweise dann sogar das Opfer dann noch zu Strafgeld wegen Verleumdung verurteilt wird, wo ich dann mir an den Kopf fasse und sage so, seriously? Krass, und das ist dann so, wo ich dann da sitze und denke so, okay. Und das war tatsächlich auch einer der großen Gründe, warum ich es ganz lange nicht getan habe.
Okay, wow. Ja, krass. Ich habe noch zwei Fragen. Vielleicht, ich hoffe, du hast da noch Zeit, aber dann sind wir auch durch.
Ja, klar.
Sehr schön. Und zwar eine Frage, die mich auch sehr interessiert. Und zwar, wenn einem sowas im Kindesalter eben passiert ist, wie ist es da mit späteren Beziehungen? Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Widersprich mir, wenn das nicht so ist. Aber ist es dann nicht wahnsinnig schwer, irgendwie sowohl ein Verhältnis, ein gesundes Verhältnis zur Sexualität aufzubauen, als auch Bindungsangst oder generell auch irgendwie Angst, Männer kennenzulernen oder auf sowas, sich eben auf sowas einzulassen? Ist das nicht unglaublich schwer gewesen?
Das ist spannenderweise so ein, ich nenne es immer Opferstereotyp, der so nicht wahr ist.
Okay.
Also nicht in dieser Eindimensionalität. Und das ist zum Beispiel was, wogegen ich zum Beispiel in meinem Podcast, also im MeToo-Podcast, den verlinken wir bestimmt in den Shownotes, gell?
auf jeden Fall.
Genau. Sehr gut. Wo ich zum Beispiel ganz, ganz doll gegenwirken möchte in meinem Podcast, indem ich zum Beispiel regelmäßig mit Opfern, Betroffenen, Überlebenden oder wie ich sie auch gerne nenne, Survivor Queens, wo ich regelmäßig mit solchen Menschen Interviews führe, um einfach zu zeigen, jedes Erlebnis ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch geht anders damit um. Ja. Also es gibt bestimmte Tendenzen, also hier sind wir auch wieder beim Thema Traumamuster. Es gibt bestimmte Tendenzen. Jemand, der die ein Trauma erlebt hat, ist in der Regel extrem danach im Leben.
Okay.
Und extrem meine ich tatsächlich im Sinne von, wir erinnern uns an Mathe, an die Gaußsche Glockenkurve, extrem in die eine oder in die andere Richtung, nicht mehr im Normbereich, wo die Glocke so schön hoch ist, sondern das eine, was wir eben ganz, ganz oft sehen, was eben dem Stereotyp-Opfer entspricht, ist eben angstvoll sein, Bindungsangst haben, Angst vor Sexualität haben, vielleicht auch keine Sexualität haben, Angst vor Männern haben. Klischee sagt uns ja auch, naja, dann werden sie halt eben lesbisch. Das gibt es alles. Aber das ist ein super eindimensionales Bild, weil, ich habe ja gerade gesagt, Glockenturbe extrem, das heißt, wir haben auch das andere Extrem. Es gibt das Extrem der Frauen, die dann sagen, okay, und jetzt erst recht. recht. Jetzt erst recht lebe ich eine gewählte, frei gewählte Sexualität. Ich habe, man nennt es in der Psychologie Promiskuität. Ja, ich habe viel Sex. Ich suche mir die Männer aus, mit denen ich Sex habe. Das sind vielleicht sogar die Sexbombs, ja, wo wir manchmal dann als Frauen daneben stehen, so, boah, krass, die kriegt ja jeden rum. Mhm. Ja, also, dass sie quasi da in eine, man nennt es auch Überkompensation gehen, um sich quasi zu beweisen, so, ich kann und ich darf und ich will. Mhm. Die vielleicht sogar super viele Beziehungen haben oder sogar Langzeitbeziehungen. Also es gibt quasi das gesamte Bild. Auffällig ist einfach nur, dass es oft nicht im Normbereich ist, egal in welche Richtung. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch volle Kanne Normbeziehungen gibt und nicht volle Kanne voll in Ordnung ist, für die mit Liebe und Sexualität und so umzugehen. Was aber häufig ist und was tatsächlich auch einfach dem Krankheitsbild der PTBS geschuldet ist, also der posttraumatischen Belastungsstörung, dass oder andersrum sogar noch, wenn wir von Gesundheit sprechen, dem unserem System, das darauf achtet, dass wir gesund sind, dass wir leben. Ja, also Überleben ist wichtiger als psychische Gesundheit. So, ne? Also klingt jetzt doof, aber unser System rankt und sagt, Leben ist besser als alles, als Sterben, als krank sein, whatever. Also an allererster Stelle steht immer erstmal Leben. Und deswegen wird zum Beispiel der Schmerz, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Dissoziation, wird der Schmerz abgekapselt. Sowohl der körperliche als auch der emotionale Schmerz. Das Problem ist, wir Menschen können Gefühle nicht lokal betäuben. Wir können nicht sagen, ich schneide mir alle unschönen Emotionen ab. Ich möchte keine Trauer, Wut, Angst und Scham und Schuld mehr spüren. Mhm. Was wir dann tun, ist, dass wir alle Gefühle betäuben. Also ich male in meinen Workshops dann immer so eine Zickzackkurve hin und male dann quasi so zwei parallele Linien rein, wo dann quasi die Ausschläge abgeschnitten werden. Und das ist, ich sage mal, das ist so die Gefühlswelt, die man sich auch vorstellen kann bei jemandem, der die Missbrauch erlebt hat. Es gibt nicht mehr das mega krasse nach oben, aber es gibt auch nicht mehr das mega krasse nach unten. Okay. Und das ist beides super schade, weil wir sind Menschen und wir sind hier, um all diese menschlichen Erfahrungen zu machen mit dem ganzen krassen Drum und Dran. Und wenn wir uns dann vorstellen, okay, es fehlen die krassen Ausschläge nach oben, was sind denn die krassen Ausschläge? Liebe, Verliebtsein, nach unten, Liebeskummer. Also wenn wir jetzt gerade mal im Feld Beziehungen bleiben, ja, und da zu verstehen, okay, also da fehlt anscheinend den Menschen tatsächlich eine, in Anführungsstrichen, Fähigkeit oder die Fähigkeit ist abgekapselt. Und ich merke in meiner Arbeit, also wie gesagt, wir machen viel zum Thema Beziehung, Sexualität, Liebe, Körperwahrnehmung. Da arbeiten wir ganz, ganz viel dran, dass die Gefühle wieder da sein dürfen, dass der Körper das wieder das Gefühl hat, okay, wir sind hier sicher, wir dürfen wieder alles fühlen und zwar nach oben und nach unten.
Wow, das war schön gesagt auf jeden Fall. Ja, krass. Richtig, richtig gut erklärt. Und jetzt noch zur allerletzten Frage. Jetzt wirklich. Und zwar, wenn jetzt hier noch ein anderes, relativ junges Mädchen zuhören würde, sagen wir mal wirklich erst 13, 14, 15 und sowas aktuell erlebt oder erlebt hat als Kind, was würdest du sie wissen lassen wollen? Welche Message kannst du ihr mitgeben?
Hol dir Hilfe. Ganz, ganz wichtig, hol dir Hilfe. Und da wiederhole ich tatsächlich gerne die Message, die ich von der Sonja Howard gelernt habe. Such dir so lange Hilfe, bis du Hilfe bekommst. Man spricht davon, dass Kinder 7 Personen sich anvertrauen müssen, bis sie Hilfe bekommen. Echt jetzt? Und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, ja. Wenn du dir überlegst, dass so ein kleiner Eumel mit 7 Erwachsenen sprechen muss, bis der erste Erwachsene kommt und sagt, ja, okay, komm, wir schauen mal. Von daher, also hol dir Hilfe und lass dich nicht wie die kleine Mai damals von der ersten Ablehnung abbringen und lass dich auch nicht von der 6. und 7. Ablehnung abbringen. Du wirst Hilfe bekommen. Schau, was sich für dich richtig anfühlt. Du kannst es im Freundes- und Bekanntenkreis probieren. Du kannst aber auch, wenn die Anonymität einfacher ist für dich, beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch anrufen. Du kannst beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anrufen. Das Telefon ist auch 24/7 verfügbar. Also hol dir auf jeden Fall Hilfe, weil auch hier nochmal aus Erfahrung, sowohl aus persönlicher als auch aus meiner Coaching-Arbeit, so sehr wir glauben, wir kommen damit klar, wir tun es nicht, weil es ist einfach fucking einschneidend in unser Leben. Und je früher, das ist auch eine schöne Message, je früher wir anfangen, damit zu arbeiten, je früher wir anfangen, die Themen aufzuarbeiten, desto leichter löst sich das Trauma, weil das Trauma gräbt ja mit der Zeit tiefe Furchen in dein Leben, in deine Glaubenssätze, in deine Art zu denken, in deine Art, wie du dich selber siehst. Und deswegen ist es, je früher du es machst, desto leichter ist es lösbar und desto früher kannst du dein Leben in vollen Zügen leben. Und zwar wirklich mit allen Ausschlägen nach oben und nach unten hin. Ich vergleiche es auch immer gerne mit, stell dir vor, du lebst gerade ein Leben mit einem schwarz-weiß Röhrenfernseher und nach der Aufarbeitung hast du auf einmal HD, TV, 4K, bunt und noch eine Dolby Surround-Anlage. Ja, also es ist ein komplett anderes Leben, das ich mir auch selber vorher nicht hätte vorstellen können.
Krass. Ja, sehr schönes Wort zum Abschluss auf jeden Fall. Aber weil du gerade meintest, dass man sich oft 7 Leuten anvertrauen muss, bis man Hilfe kriegt. Meinst du, du hast dich jetzt zum Beispiel einem Kind anvertraut, deiner besten Freundin, aber meinst du auch, dass es oft so ist, dass Kinder sich Erwachsenen anvertrauen und trotzdem das nicht ernst genommen wird und sie keine Hilfe kriegen?
Genau, also die Studie bezieht sich auf Erwachsene, also dass ein Kind sich an 7 Erwachsene wenden muss, bis es Hilfe bekommt.
Weil die das nicht ernst nehmen und dem Kind wahrscheinlich dann nicht glauben, oder?
Nicht ernst nehmen, teilweise auch einfach selber überfordert sind. Also dass sie dann zum Beispiel nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Was tue ich jetzt? Spreche ich jetzt die Eltern an oder und dann sind wir auch beim Thema kognitive Dissonanz, ne, dass die dann sagen, wahrscheinlich ist das nicht so, eine fehlende Bildung, dass sie nicht verstehen, dass es nicht eingebildet ist, dass die Kinder sich das nicht ausdenken. Kinder reden auch oft zum Beispiel in Kindersprache, ja, also ein Beispiel, das die Sonja Howard gebracht hat, was für mich sehr bezeichnend war, ist, dass nicht der Papa eines Jungen, den sie betreut hat, ihn missbraucht hat, sondern der Drache auf dem Dachboden mit seinem Horn in sein Popo stößt. So. Krass. Also einfach mal als Bild, um zu verstehen, okay, es hat nichts im Popo oder irgendwo im und am Körper eines Kindes zu suchen. Und da, also dass auch Kinder, gerade wenn sie sehr explizite Dinge erklären, ja, gerade wenn sie von einem Penis, einem Schwanz oder sonst was sprechen, wir schon hellhörig werden sollten, aber auch, wenn es blumiger ist. Was macht das Horn von irgendeinem Tier auf dem Dachboden in seinem Po? Gar nichts, verdammte Kacke. Ja, und da quasi den Mut haben, nachzufragen, wie meinst du das? Erzähl mal. Ja, also dass man wirklich mit dem Kind in seiner Sprache spricht und gleichzeitig auch schaut, wie kann ich wo wen noch zur Hilfe holen, wenn ich unsicher bin.
Wahnsinn, ja. Heftig, also finde ich gerade auch sehr schockierend, dass das so viele Erwachsene nicht, dann nicht irgendwie aktiv angehen, ne, und dem Kind irgendwie Hilfe suchen oder sich drum kümmern, sondern das dann so, ja, untergehen lassen, weil die damit überfordert sind oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist echt furchtbar, das zu hören, finde ich. Ja, aber dann wären wir jetzt auch am Ende angekommen nach 2 Stunden. Yay! Und wie du siehst, hatte ich sehr, sehr viele Fragen an dich. Aber das hat mich auch alles wirklich unfassbar interessiert. Deswegen habe ich da auch immer so viel nachgehakt. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich. Voll. Und du hast auch so gut über vieles aufgeklärt, was ich noch nicht wusste, nicht ansatzweise wusste. Und ganz viele Hörer hier ansatzweise auch nicht wissen. Und ich finde es einfach unglaublich wichtig, da auch viel mehr Wissen über diese Themen zu verbreiten und auch, wie du auch erzählt hast, sowas so Anzeichen sind bei kleinen Kindern oder jetzt auch am Ende nochmal, ne, wenn die sowas irgendwie von sich geben, dass man da nicht einfach weghört oder das nicht so richtig wahrnimmt, sondern dass man gerade eben hinhört und versucht da wirklich auch zu handeln und nicht sagt, ja, okay, wird schon nichts sein, ne, dass das wirklich der falsche Weg ist, sondern wirklich auch versucht dann da zu agieren. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Diese 2 Stunden, wie gesagt, die doch ein bisschen länger wurden. Du hast mich nämlich bei unserem Vorgespräch gefragt, ja, mit welchem Zeitfenster soll ich denn so planen? Ich so, ja, ich so 60 bis 90 Minuten. Ja, wurde dann doch ein bisschen länger. Sorry.
Ja, da finde ich.
Aber war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Unglaublich interessant. Und ich möchte, dass sich das so viele Menschen wie möglich anhören. Und wirklich nochmal Hut ab. Du leistest unfassbare Arbeit, die so, so, so wichtig ist. Und ich hoffe, dass das noch alles viel größer und viel bekannter wird, was du machst. Und ja, wirklich, mach weiter so. Und du bist, glaube ich, so eine unglaublich große Hilfe und Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und ja, deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Wow, total, total gerne. Und da auch nochmal ein Danke an dich, Sarah, für all deine Recherchearbeit. Das habe ich dir auch schon vorher gesagt. Du hast mir ja schon einen Teil der Fragen zugeschickt. Du hast dir super, super viel Zeit genommen. Und ich glaube, deswegen ist das Interview jetzt auch so ultra deep geworden. Also wirklich ohne Witz, es ist eines der tiefsten und schönsten Interviews, die ich bisher führen durfte, weil du dich eben so mit meiner Geschichte und mit meiner, ich sag mal auch, wie ich mich positioniere, wie ich die Welt sehe, schon so viel auseinandergesetzt hast, dass du da nochmal spezieller nachfragen konntest. Und das macht's, macht die Folge sehr, sehr reich. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du das Thema ja auch bei dir auf dem Podcast, dass du dem so viel Raum gegeben hast, dass du mir so viel Raum gegeben hast. Und genau, hier noch ein kleiner Hinweis wer sich noch ein bisschen mehr reinarbeiten möchte ins Thema. Ich habe gerade ganz frisch ein E-Book fertig geschrieben. Also super, super easy peasy zu lesen, super kleines E-Book, einfach zum Thema Trauma und Sexualität und Flashbacks. Also wie die 3 Themen zusammenhängen und wie man eben mit den Flashbacks umgehen kann, um einfach auch, ich sag mal, ganz banal Alltagshilfe zu bekommen. Und das ist kostenlos und wir verlinken das dann auch einfach in den Shownotes, gell?
Genau, mache ich alles noch.
Perfekto.
Sehr schön. Dann stoppen wir jetzt gleich mal. Vielen Dank noch für dein Kompliment. Vorhin gar nicht fertig dazu, Danke zu sagen. Aber danke, freut mich natürlich auch immer sehr, sowas zu hören. Und dann stoppen wir gleich mal die Aufnahme, bleiben dann aber noch kurz dran am Telefon. Genau, also dann sagen wir jetzt schon mal hier tschüss und ich sag bis zur nächsten Folge.
Ciao.
So, das war's mit der Doppelfolge mit mir im Interview bei Lisa Sarah in ihrem Podcast. Ihren Podcast verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn dir ihre Art zu fragen gefällt, dann schau doch total gern mal bei ihr vorbei. Da gibt's noch ganz, ganz viele tolle andere Interviews, die sie sonst so führt. Und ansonsten bis ganz bald. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.